Ich grüße euch in Jesu Namen, der der Friedensfürst ist. Das ist sein Name, das ist einer seiner vielen Titel. Im Neuen Testament gibt es auch einen schönen Vers, wo es heißt, Jesus Christus ist unser Friede. Wenn Jesus in dir lebt, gegenwärtig ist, dann ist auch sein Friede in dir. Amen. Wir befinden uns immer noch in der Passionszeit, wir nähern uns Ostern und wir haben uns in den vergangenen Wochen mit einigen Wesenszügen von Jesus beschäftigt. Wir haben gelernt, was es heißt, wie er Grenzen zu setzen und uns unseren Blick auf den Weg vor uns zu richten, nicht zurückzuschauen. Wir haben am letzten Sonntag gehört, wie Jesus gebetet hat und dass er durchaus auch in schweren Tagen sehr ehrlich, sehr verletzlich und trotzdem stark war im Gebetsleben. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie wir, wie Jesus, immer und zu jeder Zeit unter allen Umständen Frieden haben können. Frieden ist etwas, wonach wir uns alle sehnen und wir können Unfrieden auf die verschiedenste Art und Weise erleben. Der Olli hat es in der Begrüßung am Anfang schon gesagt und ich will es jetzt nur noch mal so ein bisschen zusammenfassen. Es kann etwas ganz Persönliches sein, zum Beispiel, wenn ein neuer Lebensabschnitt ansteht, wie der Eintritt in den Ruhestand, da hatten wir letztens eine schöne Lesung mit der Britta Laubvogel, das kann einen erstmal ein bisschen unruhig machen, wenn das Arbeitsleben, was ja in den meisten Fällen sehr lange dauert, zu Ende geht. Ja, worüber definiere ich mich im Ruhestand, was ist meine Identität auch ohne Arbeit? Das kann uns beunruhigen. Oder wenn die Kinder das Haus verlassen, so wie in meinem Fall jetzt, dann stellt man sich viele Fragen. Wie kann ich das Haus wieder mit Leben füllen? Oder wenn wir kleinere Kinder haben in der Erziehung, wenn die Kinder pubertär sind, wenn wir die Arbeitsstelle verlieren oder wechseln müssen oder wenn man Stress auf Arbeit hat. Traumatisierte Menschen, die in der Kindheit, in der Jugend tiefgreifende Verletzungen erlebt haben, die dann sogenannte Traumafolgestörungen mit sich bringen, die leben eigentlich permanent mit einem inneren Stress. Also Frieden ist für die oft ein Fremdwort, weil ihre Amygdala im Gehirn darauf trainiert ist, Gefahren zu scannen und oftmals eben auch dort, wo gar keine Gefahren lauern. Und das führt zu einem ständigen Unfrieden. Aber nicht nur so im persönlichen Umfeld können wir Unfrieden erleben oder in uns drin, sondern auch die Nachrichten, alles, was in der Welt passiert, neu aufbrausende Konflikte, Kriege. Aber auch die KI stellt uns vor große Herausforderungen. Das Internet, Missbrauch, Ausbeutung, die Liste ist wirklich lang, was uns in Unfrieden und Unruhe versetzen kann. Und ein Wesenszug von Jesus, ich bewundere sehr viel an ihm und ich liebe sein ganzes Wesen. Und ein Wesenszug, den ich sehr an ihm liebe, das ist, dass er in sich selbst geruht hat, dass er Frieden hatte, egal wann, wo und wie. Und ich möchte uns eine dieser Begebenheiten, wo das sehr schön deutlich wird, wie ich finde, vorlesen aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu seinen Jüngern, lasst uns über den See ans andere Ufer fahren. Sie schickten die Menschen nach Hause und fuhren mit dem Boot, in dem Jesus saß, auf den See hinaus. Einige andere Boote folgten ihnen. Da brach ein gewaltiger Sturm los, hohe Wellen schlugen ins Boot, es lief voll Wasser und drohte zu sinken. Jesus aber schlief hinten im Boot auf einem Kissen. Da weckten ihn die Jünger und riefen, Lehrer, wir gehen unter, kümmert dich das denn gar nicht? Jesus stand auf, gebot dem Wind Einhalt und befahl dem See, sei still, schweig. Sofort legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Warum habt ihr Angst? Fragte Jesus seine Jünger. Habt ihr denn noch immer kein Vertrauen zu mir? Voller Entsetzen sagten sie zueinander, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Gott segne sein Wort an uns allen. Es ist ja wirklich sehr erstaunlich und fast unglaublich, dass jemand im Sturm, mitten auf dem See, wenn das Boot schon voll Wasser läuft und zu sinken droht, schlafen kann. Also ich glaube, besseren Ausdruck dafür, dass Jesus Frieden hatte, gibt es gar nicht. Aber es ist nicht die einzige Situation, wo uns gezeigt wird, dass Jesus Frieden hatte. Die brechen ja hier am Abend des Tages auf und es gab immer mal wieder dort Stürme auf dem See Genezareth. Das war eigentlich gar nicht so ungewöhnlich für die Jünger, da waren ja auch Fischer dabei, das heißt, die kannten sich eigentlich mit diesen Situationen auch aus. Aber wir lesen zum Beispiel von einer anderen Begebenheit, wo die Jünger auch im Boot unterwegs waren, auch des Nachts, und wo Jesus dann zu ihnen kommt auf dem Wasser. Und der ist garantiert nicht gerannt oder war unter Stress, weil er unbedingt die Jünger erreichen wollte, sondern der lief voller Vertrauen, voller Frieden zu den Jüngern. Wir lesen auch davon, als Jesus dann in der Leidenszeit war, an die wir ja jetzt in der Passionszeit denken, dass er verhört wurde, dass er ausgepeitscht wurde, dass er angeklagt wurde, dass er bespuckt wurde. Und es gibt so eine Szene, wo Pilatus dann fragt, sagst du nichts zu all diesen Dingen? Warum wehrst du dich nicht? Und wir lesen davon, dass Jesus schweigt, dass er Frieden hat. Wir hören davon in der Bibel, in den Evangelien, wie er immer wieder klug, besonnen, überraschend auf die Anschuldigungen und Provokationen seiner Feinde reagiert hat. Ich finde das ja so erstaunlich und bewundernswert und ich sage zu Jesus, ich möchte das auch. Ich möchte genauso im Frieden ruhen wie du. Und das Wichtigste heute in dieser Predigt ist eigentlich das, was ich jetzt sage. Es ist die Klammer, Einleitung und Schluss, dass wir Jesu Frieden nur erleben können, wenn wir ihm nachfolgen. Es ist nämlich ein Unterschied, ob wir einfach nur an Jesus glauben und sagen, wir sind Christen, oder ob wir wirklich den tiefen inneren Wunsch haben, seine Jüngerinnen und Jünger sein zu wollen, seine Nachfolgerinnen und Nachfolger. Das heißt, wir wollen wirklich die Identität Jesu in uns entwickeln lassen durch den Heiligen Geist. Ich werde euch gleich drei Punkte nennen, drei Strategien, es gibt garantiert noch viel mehr, aber drei Strategien, wie wir Frieden haben können wie Jesus. Aber die Grundlage, die Voraussetzung ist, dass du für dich selber klärst, will ich, dass Jesus in mir lebt und dass er in mir seinen Charakter zum Vorschein bringt, dass er mich verändert beständig. Und das kann nur durch den Heiligen Geist geschehen. Und das Wichtigste ist, dass wir immer wieder dafür sorgen, dass wir im Frieden mit Gott sind, dass wir versöhnt mit Gott sind. Das kann einmal passieren, wenn wir uns generell für Jesus entscheiden, dass er in unserem Leben präsent sein soll, dass er die Herrschaft übernehmen soll, wie wir oft sagen, dass wir Vergebung in Anspruch nehmen. Aber wir sind Menschen, wir kommen immer wieder ab vom guten Weg. Und das Wichtigste ist, dass wir immer wieder auf diesen Weg zurückkommen und auch um Vergebung bitten, dass wir immer wieder das Abendmahl feiern, dass wir uns immer wieder deutlich machen, ich lebe aus der Gnade heraus. Es ist Gottes Geist in mir, der das hervorbringt. Ich muss das nicht selber schaffen. Ich muss diese Strategien mir jetzt nicht aufschreiben und sagen, okay, das probiere ich jetzt, sondern ich werde Gott, ich werde Jesus, ich werde den Heiligen Geist darum bitten, diese Strategien in mir hervorzubringen. Ich werde ihn bitten, mich zu erziehen und mich ihm ähnlich zu machen, mich ihm gleicher zu machen. Viele von euch sind in den sozialen Medien und vielleicht die, die es nicht sind, die hören jetzt kurz weg. Aber wenn wir zum Beispiel auf Instagram sind, dann gibt es ja Leute, die unheimlich viele Follower haben. Aber wenn jemand hunderttausende Follower hat, dann sind davon der Großteil Leute, die nicht immer in den Status dieses Menschen gucken, weil man ja so vielen Leuten folgt, das schafft man ja gar nicht. Oder es sind viele Leute, die sich nicht zu Herzen nehmen, was dann gepostet wird oder die das so in ihrem Leben umsetzen wollen. Das sind ganz, ganz viele Mitläufer. Und sogar Bots, das heißt gar keine echten Personen hinter den Followern. Jesus möchte aber, dass du ein echter Jünger, eine echte Nachfolgerin wirst. Er will in dir leben und er will dich ihm gleich machen. Jetzt also die Ausgangsfrage für heute, wie können wir Frieden haben wie Jesus? Die erste Strategie, nicht alles persönlich nehmen. Das klingt einfach, ist aber gar nicht so einfach. Trotzdem habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, dass das eine total gute Strategie ist und ich wünschte, ich hätte sie schon viel früher gelernt. Ich habe es lernen dürfen, als meine Töchter noch ein bisschen jünger waren und pubertärer, als sie es jetzt sind. Das ist nämlich genau der Rat, der einem Elternteil hilft, mit pubertierenden Kindern umzugehen. Denn meistens ist es ja eine schwierige Phase im Leben. Die sind rebellisch, die testen die Grenzen aus, sie hinterfragen die Eltern, sie wollen sich loslösen, gleichzeitig Schutz und Geborgenheit erfahren. Es ist eine sehr schwierige Phase für Eltern, Kinder in diesem Alter großzuziehen und bei ihnen zu bleiben und gleichzeitig ihnen die Freiheit zu geben, sich zu entwickeln. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann gab es auch da immer wieder Menschen, die ihn genauso gepiesackt haben und provoziert haben, wie oft pubertierende Kinder das mit ihren Eltern tun. Und meistens ging es bei den Provokationen von Jesu Feinden um Jesu Identität. Also die haben sowas gesagt wie, beweise doch, dass du Gottes Sohn bist, oder wenn du Gottes Sohn bist, dann, oder der arbeitet doch mit dem Teufel zusammen, oder warum tut er das am Sabbat, das darf er doch gar nicht, wer bist du, dass du dir das erlauben kannst? Und es sind eigentlich so ähnliche Provokationen wie eben auch bei pubertierenden Kindern, dass sie unsere Identität in Frage stellen als Eltern. Bist du wirklich so gut, wie du immer tust? Sind die Grenzen, die du mir setzt, wirklich hilfreich? Und der Rat, nicht alles persönlich zu nehmen, ist wirklich ein wunderbarer Rat. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, weil es mir gezeigt hat, wenn wir provoziert werden, ist es oft ein Ausdruck der Unsicherheit, der Suche, der Frage nach der eigenen Identität desjenigen, der provoziert. Und hat gar nicht so viel mit uns, die wir provoziert werden, zu tun. Ich finde es erstaunlich, wie Jesus, wenn er provoziert wurde, niemals impulsiv, niemals sich selbst rechtfertigend, niemals schnippig oder beleidigt reagiert hat. Und ich gebe zu, ich weiß nicht, ob ihr da anders seid als ich, ohne diesen Rat nicht alles persönlich zu nehmen, reagiere ich durchaus beleidigt, impulsiv, schnippig. Jesus blieb aber ganz oft sachlich, im Frieden. Jesus reagierte mit einer tiefen Souveränität. Er hatte eine gefestigte Identität als Sohn Gottes. Und das ist das, was er in uns hervorbringen möchte, dass wir eine gefestigte Identität als Söhne und Töchter Gottes haben. Dass uns nichts so leicht aus der Ruhe bringen kann. Wir reagieren meistens verletzt und oberflächlich auf ganz viele Dinge, die gar nichts mit uns persönlich zu tun haben. Oft sind Anschuldigungen eher ein Ausdruck dessen, womit unser Gegenüber gerade zu kämpfen hat. Wie zum Beispiel eben auch bei Teenagern. Und es liegt ein ganz großer Segen darin, nicht direkt persönlich verletzt zu reagieren, sondern ruhig und besonnen. Und ihr könnt Gott darum bitten, das in euch hervorzubringen, dass wenn jemand euch verletzt, kritisiert, anklagt, provoziert, dass ihr Gott darum bittet, dass ihr nicht persönlich verletzt reagiert, sondern dass ihr, wenn ihr verletzt seid, und das passiert natürlich oft, wir sind eben Menschen, wir lassen uns schnell verletzen oder provozieren, dann bring diese Verletzung zuerst zu Gott im Gebet. Bitte ihn, dich zu trösten, bitte ihn, das in dir zu heilen, bitte ihn, dir zu helfen, nicht aus dieser persönlichen Verletzung heraus zu reagieren. Ich sage euch, ganz viele Konflikte und Streits, auch in der Gemeinde oder in der Familie, im Berufsleben, den können wir aus dem Weg gehen, indem wir nicht sofort persönlich verletzt reagieren, sondern erstmal prüfen, in welcher Verfassung ist gerade mein Gegenüber. Vielleicht hat er gerade Stress. In welcher Verfassung bin auch ich selber? Vielleicht bin ich gerade dünnhäutig. Ich merke das bei mir zum Beispiel, wenn ich viel Stress habe, überarbeitet bin, dann bin ich viel schneller verletzt. Dann bleibe ich nicht so im Frieden, wie wenn ich erholt bin und gelassen. Wenn ich gelassen und bin und Frieden in mir trage, dann kann ich Verletzungen, Anschuldigungen viel leichter hinnehmen und lasse die auch beim anderen, als wenn ich gerade sehr dünnhäutig bin. Und Jesus wusste, die Anschuldigungen gegen ihn, dass das immer eigentlich auch Anschuldigungen gegen seinen Vater sind. Anschuldigungen gegen seine Berufung, seinen Auftrag. Er wusste, dass es gerade bei den Pharisäern oft darum ging, dass die neidisch waren, dass sie Angst um ihre eigene Macht hatten, um ihre eigene Souveränität und Jesus deshalb angeklagt und provoziert haben. Aber wenn das nicht funktionieren sollte, wenn es für dich vielleicht zu schwer ist oder wie auch immer, dann kannst du auch diese zweite Strategie versuchen, nämlich Schweigen und abwarten. Richtig gehört. Auch das ist was, was vielen von uns schwerfällt. Viele Menschen sind, weil sie eben auch so einen inneren Stress in sich tragen, weil wir uns ständig unter Druck setzen und vielen Menschen gefallen wollen, ungeduldige Menschen. Und diese Ungeduld und dieser innere Stress, die führen dazu, dass wir direkt, impulsiv und oft auch oberflächlich reagieren. Meistens ist es ja so, dass die erste Reaktion auf einen Pieks an der Oberfläche viel zu stark zurückkommt. Warum? Wenn es nur ein Pieks wäre, könnten wir ja drüber weggehen. Aber weil oftmals unter dem Pieks eine größere ungeheilte Wunde ist, haben wir natürlich Angst, dass dieser Pieks, diese Kritik tiefer gehen könnte, dass jemand entdeckt, was noch darunter ist. Und dann reagieren wir viel heftiger, viel stärker, weil wir eben Angst haben, dass jemand entdecken könnte, was da in uns vielleicht noch gar nicht in Ordnung, gesund oder heil ist. Und darum ist es gut, wenn wir lernen, uns nicht hinreißen zu lassen, immer gleich Antworten zu geben oder uns zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ganz oft ist es so, dass wir direkt antworten, uns direkt rechtfertigen. Aber bei Jesus war das total anders und das finde ich faszinierend und das dient mir auch als Vorbild. Wir lesen ganz oft davon, dass Jesus nicht direkt mit Worten reagiert hat, sondern dass er abwartete und schwieg. Zum Beispiel, als die Ehebrecherin zu ihm gebracht wird. Wisst ihr, wenn sowas heute passieren würde, wir würden in einem Disput enden. Wir würden anfangen zu diskutieren, wir würden Argumente darlegen, wir würden prüfen, welche Argumente sind richtig. Aber Jesus lässt sich nicht provozieren. Er nimmt es erstens gar nicht persönlich, obwohl die Pharisäer auch da ihn prüfen wollen. Und er wartet ab und schweigt. Er hockt sich hin und er fängt an, in den Sand zu schreiben. Er lässt sich Zeit. Er nimmt sich Zeit. Oder als Jesus das erste Mal in seiner Heimatstadt Nazareth in der Synagoge auftritt und aus den Schriften vorliest und auch sagt, heute hat sich dieses Wort vor euren Augen erfüllt, da sind nicht alle begeistert, sondern da gab es viel Widerspruch. Die Leute sagen, das ist doch der Sohn von Maria und Josef, wie kann der jetzt sowas von sich behaupten, das ist Gotteslästerung. Und Jesus geht hinaus und sie führen ihn an einen Felsen und wollen ihn da eigentlich hinunterstürzen und greifen auch zu Steinen, um ihn zu steinigen aufgrund der Gotteslästerung. Und Jesus wehrt sich nicht. Er sagt, er fängt nicht an zu diskutieren, warum er es doch ist, warum er doch das Recht dazu hat, so zu reden, sondern es steht da und Jesus ging durch die Menge hindurch und weg. Er hat sich nicht hinreißen lassen zu verfrühten Antworten oder zu Rechtfertigungen. Er hat geschwiegen. Oder auch als Jesus angeklagt und ausgepeitscht wird, fragt Pilatus ihn, sagst du dazu nichts? Und er schweigt. Jesus hat natürlich nicht immer geschwiegen. Ganz klar, Kommunikation ist eines der wichtigsten Dinge für ein gutes Zusammenleben, für Beziehungen. Aber manchmal, auch in einer Ehe zum Beispiel, in der Erziehung von Kindern, auf dem Arbeitsplatz, ist es wirklich gut, ratsam, hilfreich, heilsam, ein bisschen Zeit verstreichen zu lassen. Ich habe das zum Beispiel bei Konflikten mit meinem Mann gelernt. Also wenn man jung verheiratet ist, dann reagiert man meistens heftig miteinander, wenn man sich streitet und unterschiedlicher Meinung ist. Aber auch da habe ich gelernt, abzuwarten. Man streitet, es entsteht ein Konflikt, weil man unterschiedlicher Meinung ist, aber dann abzuwarten, bis es einem wieder gut geht, bis man wieder gelassen ist und dann das Gespräch zu suchen, weil man dann in einer ganz anderen Ausgangssituation ist. Das ist ähnlich wie bei dem nicht persönlich verletzt reagieren. Sich die Zeit nehmen und in einem ruhigen Moment nochmal das Gespräch zu suchen und nochmal die Argumente darzulegen. Und das kann man auch bei jedem anderen Konflikt anwenden, wenn es Menschen gibt, mit denen man streitet. Man bleibt bei seiner Meinung und lässt aber ein bisschen Zeit vergehen und kann natürlich dabei auch ins Gebet gehen. Wenn wir abwarten, wenn wir erstmal schweigen und abwarten, dann kommen wir runter, wie wir so schön sagen. Wir beruhigen uns. Wir merken, dass wir durch das Abwarten, durch die Zeit, die wir uns geben, uns selbst und dem anderen, schneller vergeben und loslassen können, als vielleicht im ersten Moment, wie wir reagieren würden. Wer schweigen und abwarten kann, der wird auch merken, wodurch der Konflikt vielleicht entstanden ist, vielleicht weil eben Stress im Hintergrund war, weil es vielleicht einen anderen Konflikt gegeben hat, der dann an anderer Stelle ausgetragen wird. Auch das passiert ja ganz häufig, dass man versteht, ach Mensch, der war belastet durch einen anderen Konflikt und war deshalb so harsch zu mir. Oder ich merke, wenn ich abwarte und Zeit verstreichen lasse, ich war müde, ich war ausgepowert und unkonzentriert und darum vielleicht unsensibel in meiner Wortwahl. Egal was es ist, Schweigen und Abwarten eröffnet einen Raum, um Frieden zu bewahren. Probier das einfach mal aus, leg es Gott hin, wenn du sagst, das ist eine Strategie, die möchte ich lernen. Ich möchte so wie Jesus lernen, mich nicht von meiner Ungeduld oder von der ersten Reaktion anleiten zu lassen, sondern ich möchte lernen, mir Zeit zu nehmen, abzuwarten und zu schweigen. Und die dritte Strategie ist, dass Jesus Frieden in sich bewahren konnte, weil er oft auch überraschend gehandelt hat. Also die dritte und letzte Strategie, überraschend handeln. Das Interessante ist nämlich, dass wir Menschen oft genau so reagieren, wie andere es von uns erwarten und wie wir den Erwartungen anderer dann eben entsprechen. Wir reagieren und funktionieren oft in Verhaltensmustern, die zu einem großen Teil vorhersagbar sind. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich weiß genau, was ich sagen müsste hier auf der Kanzel, damit ihr euch aufregt und böse werdet. Und ich weiß auch ein bisschen, was ich sagen müsste, damit ihr hinterherkommt und sagt, das war eine tolle Predigt. Ich kann euch beruhigen, Gott hat mich gelehrt, weil ich nämlich eine Jüngerin sein möchte, so wie Jesus, unabhängig zu werden von der Meinung der Menschen, sondern das zu predigen, was Gott mir aufs Herz legt und was ich selber lernen durfte und darf in meiner Nachfolge. Aber wenn ihr ehrlich seid, ist es ganz oft so, dass wir erwartungsgemäß reagieren. Wir wollen es den anderen recht machen, wir verschweigen es, wenn wir vielleicht eine andere Meinung haben, weil wir oberflächlich den Frieden wahren wollen. Aber Fakt ist, dass echter Frieden in uns erst dann entsteht, wenn wir wirklich unabhängig sind von der Erwartung, von der Meinung anderer. Solange wir nämlich anderen gefallen wollen und gerecht werden wollen, sind wir unter einem ständigen Leistungsdruck. Darum ist das vielleicht eine Strategie für dich, wo du Gott bitten kannst, den Heiligen Geist bitten kannst, dass er dich immer wieder lenkt, leitet und führt und dass er dir den Mut gibt, überraschend zu handeln, anders zu handeln, als es die Leute erwarten. Warum? Weil es nämlich dem Wesen Gottes entspricht, uns zu überraschen. Das Interessante ist, dass viele Menschen, viele Christen versuchen, Gott einzusperren. Sie wollen eine Lehre machen und über die Lehre hinaus darf nichts sein. Zu einem gewissen Teil ist es auch richtig und gut. Es gibt nur die eine Lehre. Aber wir sind immer in der Gefahr, die Lehre, das Gesetz, dem hörig zu werden, anstatt dem lebendigen Gott zu folgen, anstatt in einem beständigen Austausch mit dem Heiligen Geist zu sein. Gott ist größer. Gott ist überraschender. Und deshalb ist das Leben in der Nachfolge eigentlich auch so abenteuerreich und schön, weil auch immer wieder etwas Neues passiert. Gott ist ein Gott der Neuanfänge. Es passt auch total gut zur Jahreslosung. Siehe, ich mache alles neu. Das heißt, da kommt immer wieder was Überraschendes in dein Leben. Es ist nicht so, dass da ein Fahrwasser vorgegeben ist, wo du nicht nach rechts und nach links kannst und es total langweilig ist, vorgezeichnet und du wie in einem Gefängnis in der Nachfolge lebst. Das ist nicht der Weg der Nachfolge. Jesus hat immer wieder überraschend gehandelt und das finde ich so faszinierend an ihm. Zum Beispiel, wenn wir nochmal auf das Beispiel mit der Ehebrecherin zurückkommen. Also jeder hätte ja vermutet oder erwartet, dass Jesus jetzt ein Wort der Weisheit, der Erkenntnis sagt, der Vergebung vielleicht auch für die Ehebrecherin. Aber er tut nichts davon, sondern er hockt sich in den Sand und er schreibt in den Sand. Damit hat niemand gerechnet. Oder Jesus hat einen Blinden geheilt, indem er die Hände auf die Augen gelegt hat. Er kommt später zu einem anderen Blinden und alle würden erwarten, aha, das ist auch so, wir wollen dann immer so einen Automatismus aus Erfahrungen machen, da wollen wir eine Lehre draus machen. Aber so war Jesus nicht. Er hat nicht bei allen Blinden die Hände aufgelegt. Es gab auch Blinde, da hat er Sand genommen, Spucke, eine Paste gemacht und auf die Augen geschmiert. Jesus hat nicht immer vorhersagbar gehandelt, dass man hätte sagen können, genau so muss es jetzt passieren. Jesus hat sich unabhängig gemacht von der Meinung, von der Erwartung, von der Haltung seiner Mitmenschen. Er war im direkten Kontakt mit Gott, erfüllt vom Heiligen Geist, und er hat sich da immer lenken und leiten lassen und überraschend gehandelt. Auch als er bei der Hochzeit zu Kana war, seine Mutter bittet ihn, sie weiß genau, Jesus ist mehr, er hat einen Auftrag, und sie bittet oder sagt ihm, die Weinfässer sind leer, und Jesus erteilt ihr erstmal eine Abfuhr. Damit hat niemand gerechnet. Er hätte ja freundlich reagieren können und sagen können, mach ich gleich das Wunder. Nein, hat er nicht. Oder bei Maria und Martha. Martha hat ihn eingeladen, sie bedient ihn. Maria setzt sich direkt zu den Füßen Jesu. Martha ist ärgerlich darüber, sie will, dass Maria ihr hilft. Und dann geht Martha zu Jesus und sagt, sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und es hätte doch sein können, dass Jesus das rechtfertigt. Dass Jesus vielleicht selber aufsteht und sagt, hey, komm, ich helfe dir. So würde ich reagieren wahrscheinlich, wenn jemand zu mir kommt, hier Kaffee und Tee nach dem Gottesdienst und sagt, hier, ich brauche Hilfe in der Küche, sag doch mal jemanden, der soll helfen kommen. Ich würde wahrscheinlich direkt selber in die Küche gehen und helfen. Aber Jesus reagiert anders. Er sagt, mach dir keine Sorgen oder du machst dir zu viele Sorgen, Martha. Jesus reagiert überraschend. Oder bei der Speisung der 5000, die Jünger sind total klug, die sind Strategen und sagen, hey, guck mal, so viele Menschen, die können wir jetzt gar nicht versorgen, die haben langsam Hunger, es wird Abend, lass uns die nach Hause schicken, damit die erstmal Abend essen können. Jesus handelt überraschend und sagt, was haben wir denn da an Essen? 5 Brote, 2 Fische. Also als Jesus dafür gedankt hat und das geteilt hat, ich würde gern mal so im Nachhinein sehen, wie die Jünger reagiert haben. Es war bestimmt nicht das, womit sie gerechnet haben. Oder als eine Prostituierte, vermutlich Prostituierte, kommt in der Bibel, steht das Wort Sünderin, und weint zu Jesu Füßen und seine Füße dann abtrocknet mit ihren eigenen Haaren. Hätte doch auch Jesus sagen können, passt jetzt hier gerade nicht, können wir später miteinander reden, es ist gerade eine ungünstige Situation. Macht er nicht. Er nimmt es an, er sieht die Liebe darin. Er sieht die Hingabe. Das heißt, überraschend zu handeln, das können wir immer und überall. Auch zu Hause, im Berufsleben, in der Gemeinde. Lästere nicht mit, wenn andere Leute anfangen zu lästern, sondern sag, lass uns das Thema wechseln, das führt zu nichts. Liebe deinen Feind. Bitte für deinen Feind, segne deinen Feind. Mach den ersten Schritt zur Versöhnung, auch wenn du immer wieder der oder dieselbe bist, die das tut. Gib eine Beleidigung nicht zurück. Es gibt so viele Möglichkeiten, überraschend zu handeln. Aber die Voraussetzung ist, dass du dich mit dem Heiligen Geist erfüllen lässt und bereit bist, auf den Heiligen Geist zu hören und dich lenken und leiten zu lassen von ihm. All diese Strategien, und es gibt sicherlich noch mehr, die Jesus angewandt hat, um seinen Frieden mit Gott zu bewahren und zu stärken, die haben eine große Bedingung, die ich schon zu Beginn gesagt habe und die jetzt den Bogen schließt und die eigentlich das Wichtigste der Predigt heute ist. Lass dich vom Heiligen Geist erfüllen, damit du in jeder Anfechtung, in jedem Versuch des Unruhigmachers, des Friedensräubers, treu und beharrlich auf Gott schauen und ihm vertrauen kannst. Unfrieden loszulassen, auf Rechtfertigungen zu verzichten, nicht alles persönlich zu nehmen, sich Zeit zu nehmen und abzuwarten und zu schweigen, das können wir nur, wenn wir eine gefestigte Identität als Kinder Gottes haben, wenn wir daran glauben und darauf vertrauen, dass Gott uns nicht zu kurz kommen lässt. Ich wünsche dir, dass du dich auf diesen abenteuerlichen, spannenden, wunderbaren Weg der Nachfolge einlässt. Ich finde, es gibt nichts Besseres, als immer und überall denselben Frieden wie Jesus zu haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir uns ausdenken können und was unser Verstand uns sagt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.